von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich bin leider mal wieder ziemlich heiser und ich habe immer einen guten Weg, diese Heiserkeit zu bekämpfen. Ich hoffe, das funktioniert heute auch. Es könnte aber auch einfach eine belegte Stimme sein und da habe ich was dagegen. Oder da kann ich was dagegen unternehmen. Du ahnst wahrscheinlich schon was.
Ich habe so ungefähr die Ahnung, was du dagegen zu unternehmen drängst, weil ich dich ja auch schon eine Weile kenne. Ich fürchte, es hat was mit Bier zu tun und ich fürchte nochmals, ich mache da mit.
Das fürchtest du?
Ja.
Was hast du denn?
Ich habe eine kleine Besonderheit, bei der mir schon das Etikett sehr gefällt. Das Etikett der Bierflasche, die ich hier habe, das zeigt nämlich einen Keiler, ein Wildschweinkopf,
der
so ein bisschen kampfeslustig anblickt. Mhm. Für mich ist Wildschwein ja sozusagen das deutsche Tier. Also wenn ich den Deutschen an sich durch die Geschichte durch verkörpern sollte, durch irgendetwas, dann wäre es nicht der deutsche Adler, den halte ich ein bisschen für sehr untypisch, das wäre das Wildschwein.
Ja, wobei bei Wildschwein fällt mir tatsächlich ziemlich schnell ein, dass ich eine Wildschweinrotte in Italien beobachtet habe und dann kenne ich noch den Film Prinzessin Mononoke, wo eines der großen Dämonen, Monster, wie auch immer, ein riesiges Wildschwein ist, ein riesiger Keiler. Mhm. Also ich glaube, wir haben Wildschweine international, aber trotzdem das Gefühl, Wildschwein Deutschland, kann ich trotzdem nachvollziehen.
Das ist bei mir ebenso. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass einige Biere einen Wildschweinkopf drauf haben.
Mhm.
Mir fallen spontan drei ein. Einen habe ich dir mal geschenkt, habe ich dir mal mitgebracht, als ich mal Schwerin besucht habe. In der Nähe von Schwerin ist nämlich das Brauhaus Albers. Und das Brauhaus Albers braut ein dunkles Bier und das ist mit dem Wildschweinkopf verziert.
Mhm.
Dann gibt es irgendwo in Hessen gibt es ein Brauhaus Keiler oder Keilerbräu oder so. Die haben auch einen Wildschweinkopf.
Mhm.
Und das dritte ist eben dieses hier. Das ist von der Brauerei Ettel im Bayerischen Wald. Die kenne ich auch relativ gut. Weil die nämlich auch von der Brauerei Ettel geht eine Initiative im Bayerischen Wald aus.
Ja.
Die heißt Wäutlerei. Also, das müssen wir übersetzen. Der Bayerische Wald wird von Einwohnern auch der Void genannt.
Ach so.
Und mehrere Brauereien, die da im Void angesiedelt sind, die haben sich zusammengetan zur Wäutlerei, zu einem gemeinsamen Brauen nach einem gemeinsamen Rezept, ein Prinzip, das dir auch irgendwie bekannt vorkommen dürfte.
Ja, das ist ja so ähnlich wie der Senatsbock.
Richtig, und jetzt sei es ihnen gegönnt, dass es auch so erfolgreich wird wie der Senatsbock.
Absolut. Oder wie das Bier zur Hamburg Beer Week, was andere Beer Weeks oder Bierveranstaltungen, glaube ich, auch machen.
Richtig, ja. Überhaupt immer eine schöne Idee, sich zusammenzutun unter einem Thema. Das ist Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist auch so ein bisschen Austausch und unterstreicht, was ich als eine der bedeutendsten Aspekte an der ganzen Craft-Biermacherei ansehe, unterstreicht die Regionalität.
Ja, ja.
Die Biere sind bewusst regionale Produkte, nicht nur regionale Zutaten benutzen, sondern auch immer den Geist der Region atmend. Das ist, glaube ich, die große Chance des Bieres, finde ich.
Finde ich gut. Und der Bayerische Wald ist ja ein Ort, eine Region, in die ich immer schon mal wollte. Und jetzt habe ich noch einen weiteren Grund und nicht nur eins, sondern offenbar auch mehrere Ziele.
Richtig, zumindest. Ich glaube, es sind schon 5, 6 Brauereien, die sich da zusammengetan haben. Eine ist eben Ettelbräu. Ist auch, soweit ich das mitbekommen habe, zwar ein altes Brauhaus, aber seit 3, 4 Jahren unter neuer Verwaltung. Da haben sich so Leute eingekauft, die das auf neue Füße stellen. Und einer ihrer Aspekte war weg mit all den verschiedenen Sorten, nur noch 3 Sorten. Und alle 3 Sorten haben einen anderen Tierkopf drauf. Ich weiß jetzt nicht, welche Sorte welche. Ich weiß nur, das Kellerbier, das hat einen Keiler drauf. Denn das habe ich hier in der Hand.
Sehr cool. Na, da bin ich ja gespannt. Also.
Apropos gespannt, was hast du denn da? Ich bin gespannt.
Und zwar von einer Hamburger Brauerei, die mir überhaupt nichts sagt.
Hä? Eine Hamburger Brauerei, die dir nichts sagt? Gibst du mir irgendeinen Tipp? Vielleicht sagt sie mir ja was.
Ich kann es auch einfach sagen, ja. Kennst du das? Diggerbräu?
Digga, ja, davon ja. habe ich schon gesehen, ja. Das habe ich tatsächlich genau. gesehen. Allerdings wusste ich nicht, dass das aus Hamburg kommt. Ich habe das in St. Peter-Ording, meinem drittbeliebtesten Urlaubsort, gesehen, in einem Fachgeschäft für Regenbekleidung einer Hamburger Marke.
Okay.
Aber auf Hamburg habe ich das gar nicht.
Regenbekleidung derbe? Oder was?
Ja, nee. Richtig.
Ja, das passt ja. Vielleicht ist es auch die Brauerei von Derbe, ich weiß es nicht. Also auf der Rückseite ist zumindest das Hamburg-Logo. In Hamburg
Derbe Dicker ist ja schon fast ein Hamburger Satz, ne?
Ja, genau, das reicht. Derbe Dicker. Tatsächlich, auf der Rückseite steht, in Hamburg trinkt man Dicker. Und das will ich jetzt mal, diesem Spruch will ich Taten folgen lassen.
Sehr gut. Das, ja, lass dich mal bloß nicht provozieren von denen.
Nee. Habe ich auch erst später entdeckt.
Okay, dann ist ja gut.
Aber das Hamburg-Logo macht schon klar, okay, ja, offenbar kommen die aus Hamburg. Ich muss ja sowieso meine Stimme wieder topfit kriegen. Und das soll mir jetzt Diggerbräu schaffen. Ich mach auf. Ist das bei...
Das okay. klingt spannend.
Ja, spannend und es schäumt ein bisschen.
Damit habe ich jetzt noch ein bisschen mehr.
Na, nee, es kam einfach raus. Nicht doll, aber.
Also, mein Kellerbier ist erfreulich frisch. Also, wenn ich da so an der Flasche schnüffel, das riecht ganz frisch und entspannt. Kellerbier ist ja. Vielleicht einmal kurz zur Biersorte. Kellerbier ist ja ein nicht ganz zu Ende gelagertes Bier. Das wird ja aus der, kurz nach dem Nachgären oder auch vor dem Nachgären, aus dem Lagertank entfernt und ausgeschenkt. Also aus dem Keller heraus ausgegeben. Man nennt es auch genau. Zwickelbier, weil es aus dem abgezwickelt wird durch so einen kleinen Hahn vom Lagertank. Eigentlich zur Probeentnahme, aber wenn die Leute es gar nicht mehr erwarten können, dann schenken sie es halt gleich aus. Kennzeichnend von Keller oder Zwickel ist dadurch immer die Trübe, ne? Weil es nicht filtriert ist.
Ja.
Mit der Trübe ist auch immer so eine Glaubenssache. Einige Leute sagen, trübe Biere sind nahrhafter, meinetwegen. Ich selber mag trübe Biere. Für mich müssen die nicht so glasklar sein. Letztendlich ist das eigentlich nur ein Arbeitsschritt, den man sich auch sparen kann. Soweit ich weiß, ist das blanke Bier, das war auch früher eine Marketingentscheidung, weil es einfach sauberer aussieht, ne?
Ich kann ja schon mal sagen, wie meines duftet.
Ja.
Es geht nicht so ins typische karibisch-tropische, sondern eher erdig. Ich gehe davon aus, dass hier auch ein bisschen mehr Malz reinspielt. Es riecht nach Pflaume und dunklen Beeren so.
Oh, schön. Für ein IPA aber nicht ganz so typisch.
Nee. Ist mal was wirklich Neues und finde ich spannend. Die Perlage ist zumindest fast so ganz feines Blubbern. Wie gesagt, der Schaum ist auch schon weg. Ich glaube, die Perlage ist fein und zurückhaltend.
Ganz meine Perlage kann ich noch gar nicht so beurteilen, weil das Bier einfach viel zu trübe ist. Ich erwarte aber nicht sonderlich viel Perlage. Ist ja auch so ein Kennzeichen von Kellerbieren oder Zwickeln. Weil die Biere nicht ganz zu Ende gelagert haben, ist das mit der Perlage bei Kellerbieren oder Zwickeln meistens nicht so weit her.
Genau.
Mein Schaum ist allerdings relativ solide für so ein Flaschenbier, hat sich zwar relativ schnell reduziert, aber dann bleibt er beständig. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Und der Geruch, ja, vom Geruch her habe ich hier keinen Hopfen, der da nach vorne geht. Ist auch auf der Flasche nicht als solcher vermerkt, also nicht aufgeschlüsselt, was für Hopfen wir hier haben. Grundsätzlich habe ich hier einen malzigen Geruch. Geht tatsächlich schon ein bisschen ins Süßliche.
Ja.
Von Frucht habe ich hier überhaupt nichts. Es ist mehr so, ja, wie wenn du lange auf Brioche rumgekaut hast. Dieser Geschmack, der wabert da über dem Glas, würde ich sagen. Vom Aussehen, ein solides Orangegelb, natürlich extrem trübe. Also keine Überraschung. So würde ich, wenn man das hier so fotografiert, da könnte man den Artikel Kellerbier mit illustrieren, ja.
Perfekt. Beim Aussehen habe ich ja noch nicht gesagt, meins ist leicht trüb, ja. Und ja, ich könnte jetzt den Farbton Bernstein bemühen, aber es ist ein bisschen dunklerer Typ als üblich, also nicht so ein klassisches Farbton wie Helles oder Pilz, sondern geht schon eher ins Bräunliche. So, aha. Das würde dann auch dazu passen, dass hier ein bisschen mehr mit Malz gearbeitet wurde.
Das ist wieder, das scheint mir das Prinzip IPA so ein bisschen gegen den Strich zu bürsten.
Ja, cool.
Wollen wir dann mal Medias Res gehen?
Aber klar, auf das, was es wert ist. Auf
das, was es wert ist. Also, der erste Schluck stellt sich tatsächlich mit einer fast aufdringlichen Süßigkeit her. Wenn sich das Bier im Mund verbreitet, dann habe ich fast sowas wie ein Weizen, eine Weizenreminiszenz. Vergeht aber, wenn ich es runterschlucke, bittert auch überhaupt nicht nach. Das ist wieder ein Kennzeichen davon, dass der Hopfen hier gar keine Rolle spielt. Ja, es ist ein malziges Bier, es ist ein süßliches Bier. Es ist fast so wie eine schwere Limonade. Die Perlage blubbert quasi gar nicht. Also das wird viele Biertrinker, gerade der frischen nordischen Biere, eher abstoßen.
Mich würde's freuen.
Ja, siehst du, es ist auch für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Es geht wirklich so in die Nullperlage rein fast, aber es ist auf jeden Fall ein vollmundiges Bier und es bringt das Beste aus dem Malz heraus, was man mit dem Malz machen kann, ohne es ein Röstmalz werden zu lassen. Gut durchgebraut, das Bier.
Mein Bier erfüllt im Geschmack das, was es mit der Duftnote schon versprochen hat. Es ist tatsächlich beerig. Ich habe keinen stärkeren Malzgeschmack, wie ich gedacht hatte. Also Malz ist da entweder nur, es gibt auch Malze, die eigentlich nur so eine Fruchtnote mit haben und nichts Brotiges, Erdiges oder gar Malzsüßes. Eine Süße ist da schon mit drin, aber die passt zur Beerensüße. Und ja, es ist tatsächlich Beerepflaume. Das ist total cool.
Nicht nur eine Neuentdeckung, weil man denkt doch, man kennt sich mit den Hamburger Brauereien so ein bisschen aus.
Plötzlich ja, ich habe die aber auch schon ein paar Mal gesehen. Aber ja, die muss irgendwie neu sein. Wir müssen uns nochmal schlau machen.
Ja, da müssen wir nochmal tiefer eintauchen, ja.
Was ich noch sagen kann, die Pflaume schmeckt so ein bisschen beschwipst. Wie man das ja so, oh ja, 6,5%. Und es hat so eine leichte Bitternote. Also schon ein bisschen über der Norm und dadurch ist es wie eine Pflaume im Kuchen oder sowas.
Ich verstehe. Ich habe hier auch gerade eben einen Blick drauf geworfen. 5,4% hat mein Bier und die schmeckt man überhaupt nicht. Also es ist ja so, dass sich Alkohol sehr gut hinter Malz verbergen kann. Ne? Alkohol kann sich besser hinter Malz verbergen als hinter Hopfen. Da ist Malz sehr gut geeignet und das ist hier gelungen. Es ist fast auf dem Weg hin zum Malzbier, also zu einer süßlichen Limonade. Ich befürchte, es wird, also der Schaum ist immer noch da. Er lässt sich auch leicht wiederherstellen. Er klebt auch sehr renitent am Glas. Also es ist ein klebriger Schaum. Da die Perlage kaum da ist, würde ich sagen, man dürfte dieses Bier, und hier haben wir ein kleines Problem mit, als Malzliebhaber habe ich natürlich den Drang, ein malziges Bier warm werden zu lassen, um den Malzgeschmack noch stärker hervortreten zu lassen. Aber ich glaube, dann wird das Bier nur labberig, fürchte ich. Die Perlage bringt's einfach nicht. Die ist auch extrem feinperlig und eben sehr, sehr träge dazu noch. Ja, das ist im Ganzen nicht so toll. Verändert sich dein Bier denn bei Temperatur?
Nicht, dass ich das jetzt so merke, weil so viele Minuten haben wir jetzt noch gar nicht das Bier getrunken. Ich finde aber, dass die Nase und der Gaumen, dass das so zusammenpasst, hast du ja nicht immer. Und es wird ein bisschen ergänzt, wie gesagt, durch die Hopfenbittere und durch den Alkohol, aber sehr passend. Also ich finde, das ist wirklich ein hervorragendes, eher winterliches IPA, aber kann man das ganze Jahr trinken. Ist wirklich mal was anderes, gefällt mir sehr gut. Zu Hamburg könnten wir vielleicht auch noch, jetzt wo ich hier mit Diggerbräu ja bei einer Hamburger Brauerei bin, könnten wir vielleicht noch ein bisschen anreißen, dass wir da auch noch Pläne haben. Aber erst nochmal zu deinem Bier, oder hast du alles schon gesagt, was du zu deinem Bier sagen könntest?
Also ich möchte nochmal betonen, dass die Privatbrauerei Ettel mit ihrem tollen Etikettendesign mein Herz wirklich erobert hat. Na? Also ich glaube, die anderen beiden Tiere sind auch typische Tiere des Bayerischen Waldes. Das finde ich regional gesehen schon mal total sympathisch. sich da so Gedanken zu machen, die Palette zu reduzieren auf 3 Biere und die brauen wir jetzt durch und das wird was und sich zu beteiligen an der regionalen Initiative, um das regionale Bier zu stärken, das finde ich auch toll. Aber dieses Kellerbier, obwohl Kellerbier eine meiner liebsten Biersorten ist, obwohl das als Biersorte zu benennen ist eigentlich unredlich, ist es eigentlich eine Bierart. Mhm. Und obwohl ich ein großer Malzfreund bin, dieses Kellerbier, das erobert mein Herz nicht, das bricht es eher. Es wird mit zunehmendem Trinken wird es hohler und schaler, fast wässrig. Die Farbe ist ansprechend, es ist schön trübe und es bis zur Neige ist der Schaum noch da. Da alles toll, alles super, aber es hat so eine gewisse Hohligkeit und das... Das soll bei so einem Bier nicht sein. Es ist kein helles. Es ist kein Bier, das ich schnell zur Erfrischung in 3 Zügen wegsüppele. Na, es ist ein Bier, das bei mir bleiben soll. Aber dieses Bier überlebt keine Viertelstunde. Und das ist, so geht's nicht.
Nee. Oh je.
Das ist schade.
Ich habe eine Hoffnung, dass das Bier zwar, ist eine Flasche, ne? Keine Dose.
Es ist eine Flasche und ich muss jetzt allerdings auch sagen, das muss ich erwähnen, ich trinke es aus einer kleinen Flasche, einer 0,3 Flasche und die übliche Größe ist, wie es da in der Region üblich ist, ja ein halber Liter und das würde ich überhaupt nicht durchhalten.
Um nochmal den Plan mit dem Bayerischen Wald weiter auszuspinnen, ich hätte die Hoffnung, dass dieses Bier aus dem Fass viel überzeugender ist. Das heißt, ich werde mich auf eine Mission begeben. Ja. Und dieses Bier in seinem Ansehen retten, hoffentlich.
Ja.
Und dann würde ich dir berichten und sagen, du darfst es nicht aus der Flasche trinken, du musst nach Bayern fahren und es aus dem Fass direkt gezapft
bekommen. Mach das unbedingt. So ein kleiner Live-Bericht aus dem Bayerischen Wald, wo du vielleicht auch, toi toi toi, dass es das Projekt noch lange geben wird, die Wäutlerei so ein bisschen abgrasen könntest. Das würde mich sehr interessieren. Das wäre fantastisch.
Mich auch. Das ist ja auch so eine Art Crawl. Ein bayerischer Waldcrawl.
Der bayerische Waldcrawl.
Ich nehme jetzt gleich noch einen guten Schluck und dann sollte ich meinen Hals wieder so, es geht etwas besser als am Anfang, aber es klingt, glaube ich, immer noch komisch. Der sollte mit einem guten Schluck befreit und werden und meine Stimme wieder ordentlich klingen. Ja. Und du kannst ja mal ganz kurz erzählen, was wir in Hamburg für ein Crawl vor uns haben.
Ja, wir haben ja vor einiger Zeit einen großen Berlin Craft Beer Crawl gemacht, wo Gordian sich eine Strecke ausgesucht hat von mehreren Berliner Craft Beer Ausschanken. Also es waren nicht ausschließlich Brauereien, es waren auch die eine oder andere Bar dabei. Und wir sind von Bar zu Bar, beziehungsweise von Ausschank zu Ausschank gezogen und immer fröhlicher geworden. Und zum Schluss noch mit einer Erinnerungsdose in der Bahn gesessen. Und dann haben wir uns gedacht, warum in die Ferne schweifen, wenn wir doch in Hamburg sind, was ja die heimliche Hauptstadt des Craft-Bieres ist. Nicht ganz so gut bestückt wie Berlin, aber auch gut bestückt. So gut bestückt zumindest, dass wir uns beschlossen haben, dass man mehrere Crawls machen muss. Weil es einfach so zu viele Stationen gibt und die auch ein bisschen weit auseinander sind. Und der erste Crawl, den wir ankonzeptionieren, das ist der Hamburger Hafen Craft Beer Crawl. Da haben wir uns inzwischen 5 und 7 Stationen ausgeguckt, die man sehr gut an einem fröhlichen Nachmittag ablaufen könnte. Wir haben uns auch schon so ein bisschen die Öffnungszeiten abgeglichen und sogar herausbekommen, dass der beste Tag für sowas ein Samstag wäre. Und da da tatsächlich noch die Schließung, Stichwort der Craft Beer Hype ebbt ab, eines der Anlaufpunkte bevorsteht, muss es auch noch in den nächsten paar Wochen geschehen.
So, meine Stimme ist wieder halbwegs pico. Ich freue mich total auf diesen Crawl und wenn ich mich noch zurück an Berlin erinnere, wir müssten unsere Crawls eigentlich mal so online stellen. Also, was wir, glaube ich, viel zu wenig sagen, wir sind ja, alles, was wir machen, machen wir unter einer Creative Commons Lizenz. Also jeder, der unseren Ton, die Zeichnung, die du immer machst und alles drumherum, ist ja frei verfügbar und wir sind ja so eine Art Open-Source-Podcast. Aber ich bin ja sowieso ein Open-Source-Fan.
Wie viel Eigenes ist denn da noch mit bei, wenn man Open-Source bearbeitet? Muss man da wirklich noch programmieren oder steckt man da so Lego-mäßig vorgegebene Bausteine ineinander?
Das gibt alle Optionen. Also es gibt natürlich, wenn du Open-Source machst, kannst du natürlich from the scratch anfangen und im Maschinencode programmieren.
Ja.
Aber das ist ja gerade der Ansatz. Wenn du auf jemandes Arbeit aufbauen willst, dann musst du ja auch schon quelloffen sein. Deswegen muss es einen quelloffenen Kernel geben. Das ist jetzt der bekannte, ist natürlich der Linux-Kernel. Und es muss eine quelloffene Infrastruktur geben. Das ist diese berühmte GNU-Infrastruktur, weswegen das Ganze formell eigentlich auch GNU-Linux heißt. Ja. Der Kernel ist das, was Linus Torvalds damals als erster entwickelt hat und auch, glaube ich, immer noch mit begleitet. Die GNU-Infrastruktur wird von der GNU-Gruppe erstellt und weiter gepflegt. Das ist der Basissatz an Komponenten oder Modulen oder wie auch immer, die du für ein Unix-System eigentlich eben auch brauchst. Sowas wie kopieren oder austauschen oder alles Mögliche.
Ja.
Und das wird durch die GNU-Stiftung, nehme ich jetzt einfach mal an, überhaupt erst bereitgestellt. Und diese Kombination, darauf kannst du aufsetzen. Und jeder, der dann wiederum Open Source entwickelt, unter der berühmten GNU-Lizenz, der muss dann ja auch seine Entwicklung wiederum quelloffen machen. Das eine, das wird manchmal als viral, auf jeden Fall, dass es sich fortpflanzt. Jeder, der da auch nur eine Sache von nutzt, ist verpflichtet, seine Sachen dann auch wieder quelloffen zu machen. Aber das ist auch notwendig, wenn du nämlich selber Open Source machen willst und hast nur eine Sache da drin, die proprietär ist, ist deine ganze Software nicht mehr Open Source.
Ja.
Also das schließt sich aus. Es gibt zwar immer wieder Software, die das kombiniert. Android Telefon zum Beispiel ist ja zum Großteil quelloffen erstmal, die Basiskomponenten. Aber dann sagen sie ja, aber da packen wir jetzt eine Oberfläche drauf und die hat ja erstmal nichts mit dem Kern zu tun und die ist nicht quelloffen zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, was da quelloffen ist und was nicht. Also es ist ganz viel quelloffen bei Android, aber eben nicht alles. Mhm. Und die Apps, die dann wiederum drauf aufsetzen und natürlich auf diesem quelloffenen System laufen, müssen ja deswegen, nur weil sie da laufen, auch nicht quelloffen sein. Das heißt, wenn du es wirklich integrierst bei dir, als Teil deiner Software machst, dann muss es quelloffen sein, also Open Source. Und wenn du das nicht machst, dann hast du alle Freiheiten, es zu nutzen. So ein bisschen wie die ganz strikte Variante der Creative Commons Lizenzen. Wenn du dieses Werk weitergibst, dann musst du wenigstens den Autor nennen. Und es gibt die, und das ist zum Beispiel bei unserem Podcast auch so, unter denselben Bedingungen dürfen die Sachen weitergegeben werden. Das heißt, jemand darf unseren Podcast nehmen, auch eine Folge irgendwie zerstückeln oder irgendwie modifizieren, wenn er erstens sagt, das ist ursprünglich von uns und zweitens, dass er das unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergibt.
Also er darf es nicht plötzlich verkaufen.
Doch, das darf er. Wenn er sagt, er hat es von uns und es gibt es auch an anderer Stelle for free. Aber wenn wir zum Beispiel, rein theoretisch, wenn wir irgendwann unseren Server dicht machen und es gibt keine Quellen mehr, dann darf er es trotzdem verkaufen. Er sagt ja, ich biete es unter den gleichen Bedingungen an, aber das heißt ja nicht, dass es nicht verkauft werden darf.
Das heißt unter nur, den gleichen Bedingungen heißt ja for free.
Nein, nein.
Nein, nein.
Immer ein Missverständnis. Das heißt nicht for free. Das heißt, dass du es nutzen kannst und weitergeben kannst. Und in unserem Fall zum Beispiel abändern kannst, Derivate erzeugen kannst, öffentlich machen kannst. Aber nicht zwangsläufig, dass du dafür nichts bezahlst. Ist jetzt in unserem Fall auch gegeben. Aber Open Source heißt nicht for free, zwangsläufig. Wobei es meistens, wenn es einer kauft, kann der es ja beliebig weitergeben. Deswegen ist es quasi for free.
Das stimmt.
Aber wenn jetzt einer sozusagen auf der Quelle sitzt und sagt, du musst mir eine Million für eine Folge Podcast von Zeit zu Zeit geben und jemand will das unbedingt haben. Jetzt mal ein ganz unwahrscheinliches Szenario.
Ein leidenschaftlicher Sammler.
Ein leidenschaftlicher Sammler in der Zukunft. Dann hat er ja nur die Chance, diesem Menschen oder dieser Person dann die Millionen zu geben und dann hätte er es und könnte es wiederum frei zur Verfügung stellen.
Ja. Ich verstehe, dass Open Source eine sehr dynamische Angelegenheit ist. Ich habe bloß noch nicht verstanden, warum Open Source nicht überhaupt Closed Source größtenteils zumindest in solchen Belangen abgelöst hat, wie zum Beispiel Software. Denn Open Source ist doch viel schneller und viel flexibler.
Ja.
Und kostet nicht so viel, weder in der Entwicklung noch in der Distribution.
Das fing mit Microsoft an. Also, ich weiß, vermutlich waren da noch andere Akteure dabei, aber die Softwareentwicklung bis in die 70er war per se Open Source. Also, das war nicht ausgesprochen, aber die Leute haben einfach voneinander abgeschrieben, haben das auch sich gegenseitig zur Verfügung gestellt. Das war ja häufig noch universitär. Und dann kamen die ersten Softwareunternehmen, die gesagt haben, wir haben hier, was weiß ich, eine Textverarbeitung und würden die gerne verkaufen. Aber es gab noch keine Regelung, dass du das nicht dann weitergeben konntest, einfach kopieren konntest. Ja. Und dann hat Bill Gates 77 oder so ein Manifest gegen diese Kopier- und Weitergabementalität geschrieben und hat letztendlich damit Closed Source begründet. Ob es jetzt noch andere Akteure in dem Kreis gab, weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall da sehr bekannt für. Und hat er ja auch sehr erfolgreich gemacht. Und damit hat er aber auf die freie Softwareerstellung und das freie Aufeinanderaufbauen, das war ja wissenschaftlich getrieben. Und der Ansatz war, wie in der Wissenschaft, jemand schreibt ein Paper und veröffentlicht das und jemand anders sagt, oh ja, gute Idee, und in die Richtung, wenn ich da noch weiter forsche, da kommt mir noch ein Sinn, und baut immer drauf auf, dieses auf Schultern von Riesen.
Ja.
Und das hat er damit abgehackt und gesagt, wir machen hier ein Unternehmen und machen alles selbst. Und was wir nicht haben, das kaufen wir uns ein. Und dann hat er das erste war ja, dass er ein DOS gekauft hat. Ursprünglich hieß das QDOS. Angeblich eine Abkürzung für Quick and Dirty Operating System, weil es von dem ursprünglichen Entwickler als ziemlich zusammengestückelt verstanden wurde. Das war relativ schnell entwickelt, war aber grundsätzlich tauglich.
Kudos ist, glaube ich, auch griechisch für ich beglückwünsche dich oder ich verneige mich oder so.
Das ist aber mit KU geschrieben, oder?
Ja.
Und das ist mit QDOS. Quick and Dirty Operating System.
Ah, quick.
Ja, aber vielleicht war das sogar ein Wortspiel. Herkommen. Also das will ich gar nicht ausschließen. Das ist ja in der Szene sehr beliebt.
Und allerdings,
das hat Microsoft für dem Menschen für $50,000 abgekauft und hat gesagt, wir haben hier jetzt das Microsoft DOS. Also die haben es vielleicht noch ein bisschen angepasst, aber grundsätzlich setzten die auf QDOS auf. Und Microsoft ist zu IBM gegangen und hat gesagt, ihr stellt gerade einen Computer her. Ihr wollt auf dem Markt aufspringen, aber es gibt ja hier schon Apple und Commodore, also noch nicht den C64, beziehungsweise den, ja, der kam in der Zeit auch auf, aber es gab ja vorher den PET. Der PET und der Apple II waren ja beides die ersten Personalcomputer. Mhm. Und ihr IBM wollt das irgendwie, wollt die ausboten und wollt es cool haben, und wir können euch da auf die Schnelle ein Betriebssystem zur Verfügung stellen. Das heißt, Microsoft hat schnell und sehr, sehr flexibel reagiert, und die haben das den sogar verkauft, bevor sie es hatten oder so. Aber das weiß ich nicht mehr genau.
Ja.
Und IBM fand das gut, weil dann mussten sie nicht weitere Ressourcen da reinstecken, denn so richtig überzeugt waren sie von diesem komischen Personalcomputermarkt sowieso nicht. Also das war so, das hat so eine Abteilung gemacht, die, glaube ich, auch nur so schräg angesehen war. Und also
die wollten lieber Schreibmaschinen machen.
Nein, die wollten Großrechner machen. Schreibmaschinen ist doch schon lange
her. Ach so, echt Großrechner?
Ja.
Aber da gab es doch diesen Film, der sich eben auf IBM Großrechner bezog und der vor denen gewarnt hat.
Das war später, und außerdem war das der Film von Apple. Du meinst den Werbespot?
Nee, ich meine 2001 von Stanley Kubrick. Der große gefährliche Computer heißt ja HAL. Mhm. Und HAL ist ja ein Buchstabe weiter.
Als IBM, einer davor.
IBM, genau.
Mhm. Das stimmt. Trotzdem fanden die Leute, die IBM-Computer in ihren Unternehmen einkauften, fühlten sich da nicht vorbedroht, weil das war noch eine andere.
Ja, welchen Nummer. Sinn hat denn Kunst noch, wenn da keiner drauf hört?
Da wir noch nicht mal jetzt bei dem Niveau von HAL sind, könnte man sagen, dass HAL angesetzt im Jahre 2001 vielleicht noch ein bisschen weit vorgegriffen war. Aber wir machen uns ja schon Gedanken über die Grenzen und die Begrenzung von künstlicher Intelligenz. So ist es ja nicht. Also wir haben uns alle unsere Odyssee gesehen und grübeln darüber nach. Und da gibt es ja verschiedene Bestrebungen, ob das realistisch ist, weil künstliche Intelligenz ja letztendlich auch nur Abläufe sind, die wir zwar nicht mehr verstehen, aber die nicht wirklich intelligent sind, sondern nur Muster und Strukturen neu bewerten und immer wieder neu gewichten und daraus dann mit Wahrscheinlichkeiten sinnvolle Dinge hervorbringen. Meistens sinnvolle Dinge. Dann gibt es noch das, was sich Halluzinieren nennt, wenn KI sich irgendwas ausdenkt. Aber im Großen und Ganzen ist das ja schon recht beachtlich, was dabei rauskommt. Hal, wie er beschrieben ist, ist ja sehr intelligent und mit eigener Persönlichkeit. Aber, und das lässt Kubrick aber aus, es gibt offenbar jemanden oder eine Partei im Hintergrund, die da irgendwas gemacht hat. Und Hal hat irgendwie eine eigene Agenda.
Ah, da kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern. Also du meinst wie bei Alien, dass es da so eine so ein Geist der Maschine gibt?
Nee, bei Alien gibt es keinen Geist der Maschine, sondern bei Alien gibt es ein Unternehmen, die wissen, es gibt die Aliens und wollen die Kraft oder die Möglichkeiten der Aliens irgendwie für sich nutzen, wenn ich das richtig verstehe. Manchmal werden diese Geschichten ja auch erst im Laufe der kommenden Filme dann so rein interpretiert. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe auch irgendwann noch 2010 noch eine Odyssee im Weltraum gesehen. Ich weiß nicht, wie der Film wirklich heißt. Aber ich glaube, es gab dann später sogar noch sowas wie 2065 oder so. Das waren meines Wissens Geschichten von Arthur C. Clarke. War doch Arthur C. Clarke, ne? Ich glaube, ja. Der Autor der Geschichten. Und Kubrick hat das ja sehr viel weitergetrieben. Ich habe tatsächlich das Buch nie gelesen, aber so wie ich die Zusammenfassung gelesen habe, also spätestens ab Jupiter und dahinter die Unendlichkeit, also der letzte Abschnitt in dem Film, das tauchte, glaube ich, in dem Buch so nicht auf. Aber vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Und die anderen Filme waren dann eher bodenständig und hatten nicht den cinematografischen Geist, den Kubrick da reingebracht hat und das Visionäre und wirklich auch den Meilenstein an Kinogeschichte, den er damit geschrieben hat. Also das lässt sich gar nicht vergleichen. Und ich glaube, und da bin ich mir nicht sicher, die Verschwörungstheorie kam erst im zweiten Teil dann rein mit dem Hinweis, da hat ja irgendwas jemand gewollt und das Hal hatte eine ganz andere Mission. Stimmt, bei Alien ist ja noch dieser Android.
Ja, bei Alien ist ein Android und das wird auch so ein bisschen offen gelassen. Mhm. Also ob die nun das Ding zufällig finden oder dahin gelenkt werden, das ist nicht so ganz klar. Aber der Android arbeitet auf jeden Fall für das Wesen. Also der versucht, das Wesen zu schützen.
Genau, aber der Hintergrund ist, weil sich das Unternehmen, das den Android bezahlt hat und mit der Agenda versehen hat, sich von dem Alien was erhofft, ne?
Irgendwie so. Ein militärisches Mittel. Aber das kommt gar nicht, also im ersten Teil kann das auch gar nicht rauskommen, weil da ja auch kein Unternehmensarbeiter, also die Unternehmens-, also die Konzerner, wie wir Rollenspieler sie nennen, die tauchen ja erst im zweiten Teil auf.
Ah, okay. Das habe ich alle. Das Problem ist, dass du, wenn du so, ich muss ja sagen, es gibt viele, die finden den zweiten Teil auch gut. Ich finde, der erste Teil steht auch da für sich. Vielleicht nicht ganz so abgehoben wie der Kubrick-Film 2001 Odyssee im Weltraum. Tatsächlich ist Alien, also nicht Alien 1 oder so, sondern es war ja nur als ein Film gedacht, Alien von Ridley Scott auch ein Meilenstein. Und ganz viele Dinge sind nicht gezeigt worden. Nicht nur vom Alien-Wesen. Ganz zum Schluss, glaube ich, einmal siehst du das als Schattenriss gegen die Antriebsdüsen.
Ja, da siehst du das in ganz, also da, du siehst das Alien schon einige Male im Film, aber nicht in Gänze.
Genau.
Du siehst mal den Kopf oder das Öffnen des Mauls.
Du siehst den
Schwanz irgendwo runterhängen.
Aber
du siehst es nie so richtig in Gänze.
Das ist das Tolle an dem Film.
Ja.
Zeige nicht das Monster. Oder.
Ebenso und, schön ja eigentlich auch oder vielleicht noch auf die Spitze getrieben bei 2001. Wenn wir Hal da mal als Monster bezeichnen, ist Hal eigentlich nur ein beobachtendes Auge.
Mhm.
Also Hal beobachtet die Astronauten durch seine Kameras und man beobachtet eben mit.
Ja.
Na? Ja, das ist, glaube ich, die große Kunst. Ich glaube, das ist das, worum es Kubrick eigentlich ging. Um diese indifferente Bedrohung mit freundlicher Stimme.
Genau, die Stimme ist auch noch ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, wie die Doch, ich habe auch mal die englische Stimme gehört. Die ist ja auch ganz sanft. Also die deutsche und die englische Stimme sind sich, glaube ich, relativ ähnlich, soweit ich mich entsinne. Was ja sonst in vielen Synchronisierungsarbeiten nicht unbedingt der Fall ist. Und ich bin bei dir, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, dass diese immer begleitende, immer daseinende, freundliche Entität in Wahrheit dein Feind ist. Und sorgsam darauf achtet, sobald du irgendetwas machst, was deiner Agenda widerspricht, dann passieren Dinge. Aber so Unfälle. Ja, richtig. Und was insgesamt wichtig ist, dieses nicht das Monster zeigen, das ist ja jetzt in beiden Filmen ganz unterschiedlich ausgelegt. Das eine ist, das Monster nicht sehen, also optisch nicht zu sehen. Das andere ist, das Monster nicht erkennbar zu machen als Monster. Was letztendlich ähnlich funktioniert, aber eben der Zuschauer ahnt ja schon, dass da irgendwas nicht so toll ist. Und dann, und das hat Scott noch ein bisschen extremer gemacht, er hat ja ganz viel ausgearbeitet, gerade beim Monster, was jetzt die Giga-Optik anbelangt, aber auch beim Raumschiff selbst in den dunklen Gängen, und er hat ja ganz viele Dinge nicht gezeigt, also auch von einem Nostromo. Dinge zu entwickeln und nicht zu zeigen. Das wurde später auch recht gut bei Babylon 5 gemacht. Da wurde auch ganz viel mit Schatten und Schwarz und Schwärzer und Grautöne, und viele Dinge waren viel besser ausgearbeitet, als man das überhaupt sehen konnte. Wobei da teilweise noch nicht, weil die haben ja viel mit Computeranimationen recht früh gearbeitet, und da ging ja vieles noch nicht. Das sah ja noch ein bisschen wie eine Blechbüchse mit einer Textur aus. Aber der Ansatz, viele Dinge auszuarbeiten und dann nur 10% davon zu zeigen oder da mal so rüber zu huschen und damit Tiefe zu vermitteln. Wir haben hier ganz viel, aber wir zeigen dir nur 10% und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen, und das passt aber auch alles zusammen. Du hast nur das Gefühl von Tiefe und Weite, und die Welt ist umfassend, weil du einfach nur Ausschnitte zeigst, aber immer wieder andeutest, das ist alles, dahinter ist noch mehr. Und da ist auch wirklich noch mehr. Das ist schon große Kunst. Ganz viel entwickelt für nur angedeutet. Ganz schön hart für Künstler.
Man fühlt sich als Zuschauer eingeladen oder eigentlich auch durch die eigene Neugier dazu gezwungen, die Räume selber weiterzudenken.
Genau.
Man möchte wissen, was ist dahinter, bekommt es aber nicht präsentiert und muss es sich selber ausdenken. Nichts erschrickt dich passgenauer als deine eigene Fantasie. Na, nur du weißt, worauf du am besten reagierst. Und deshalb ist es ja eigentlich die beste Idee, wenn man einem richtig Angst machen will, die Leute dazu zu bringen, ihre eigene Fantasie einzusetzen, um sich selber zu erschrecken.
Genau, genau.
Ja.
Das ist schon genial. Und ein Monster wie ein Alien ist körperlich, und KI ist natürlich geistig. Und das ist natürlich ein Thema, was wir heute haben. Ich meine, wir bewegen uns noch sehr am Anfang. Was habe ich vor einem Jahr, war das irgendein Thema. Auch so ein Aufreger. Also, naja, worüber sich die Leute so aufregen. Da hat Google mit seiner KI rumprobiert. Die wollten wohl vermeiden, dass KI die vorherrschenden Bilder reproduziert. Also primär sind alte weiße Männer oder weiße Männer irgendwie in Action. In Action sind das eher Jüngere. Und nicht Frauen und nicht Menschen mit anderer Hautfarbe und so weiter oder so. Oder anderer Physiognomie als die klassischen Westeuropäer und Amerikaner. Und offenbar haben sie dann versuchsweise bei den Anfragen der KI dann so Sachen mit reingeschummelt, direkt als Frage, dass auch andere Hautfarben berücksichtigt werden und andere Geschlechter. Und dann hatten sie, das machte so die Runde, plötzlich eine dunkelhäutige Päpstin. Und das wurde dann so als Aufreger betrachtet. Also der eigentliche Aufreger ist, dass Päpste immer weiß und alte weiße Männer sind. Das ist ja eigentlich der Aufreger. Und Google hat ein bisschen pauschal, vielleicht sich das ein bisschen einfach gemacht, hat gesagt, alle Anfragen werden jetzt versehen mit geschlechtsdivers und hautfarbendivers. Und schwupp, gib mir mal Bilder von einem Papst, kam dann auch eine dunkelhäutige Päpstin bei raus. Finde ich eigentlich super, weil es eigentlich uns den Spiegel vors Gesicht hält. Allerdings, wo es dann deutlicher wird, dass das vielleicht nicht der richtige Weg war auch, dass, glaube ich, Wehrmachtssoldaten oder so da auch angefragt wurden, die dann auch dunkelhäutig waren. Und das ja. ist, da, daran merkst du dann auch wiederum, die KI begreift das nicht wirklich. Also beziehungsweise die KI hört, wenn du sagst, hier auch andere Hautfarben, dann macht die das auch einfach. Und wenn Google aber dir nicht verrät, dass sie das da mit einspeisen in die Anfrage, die du denen stellst, zeichne mir mal einen Wehrmachtssoldaten, dann ja. Und Google speist dann noch einen, aber bitte dunkelhäutig ein, dann kommt das ja. eben bei raus. Und der KI ist das ja egal, also um nicht zu sagen, die KI kann nicht mal sagen, ob es ihr egal ist oder nicht, weil sie überhaupt keine Haltung dazu hat, sondern sie eben einfach nur ein Stück Software ist. Das übersehen so viele Menschen in diesem Hype. Fand ich aber eigentlich das mit der schwarzen Päpstin, fand ich sehr schön, weil es das wirklich zeigt, so, ja, warum eigentlich nicht? Aber ja, ist ja die katholische Kirche, darum nicht.
Ja.
Also ist ja klar.
Dann man müsste eine andere Kirche gründen, ne?
Genau. Ich meine, bei einem Wehrmachtssoldaten, das ist ja nun eine historische Figur, könnte eine KI ja auch sagen, nee, das geht nicht dunkelhäutig. Allerdings, wenn die Anfrage ist, ja, mach es mir aber dunkelhäutig, dann macht die das. Also, was soll das? Fand ich ganz schön. Und dann hat angeblich Google dafür auf den Deckel bekommen und sich entschuldigt. Und ich dachte nur, nee, entschuldigen müsste sich da eigentlich die Welt dafür. Aber naja.
Ja. Naja, also ein Wehrmachtssoldaten, da ist das Interessante halt, hat er die richtige Uniform an?
Das weiß ich jetzt nicht, ja.
Passt seine Ausrüstung in die Zeit 39, nee, Entschuldigung, 35 wurde die Wehrmacht gegründet. 35 bis 45 hat er die passenden Abzeichen am Revers oder so, ne? Aber welche Farbe oder welche Form der Kopf nun hat, der da aus oben aus dem Kragen rausguckt, ist da ja eigentlich eher relativ egal.
Klingt so ein bisschen wie modernes Theater, das sich ja auch genau solche Provokationen durchaus erlaubt.
Ja, ich habe zum Beispiel eine Inszenierung gesehen. Der Roman Das Boot wurde als Theaterstück umgearbeitet von Kjetil Bang Hansen. Das ist ein schwedischer Dramaturg.
Ja.
Und der hat das total niedlich gemacht. Und die Aufführung habe ich mir angesehen in meinem Haustheater hier um die Ecke.
Ja, ja.
Das Ernst-Deutsch-Theater. Und da hat die Hauptrolle des Kriegsberichters, was da im Roman der Lothar Günther Buchraum ist, also der Autor des Buches.
Der wurde doch im Film gespielt von Grönemeyer, ne?
Richtig, im Film wurde er gespielt von Grönemeyer, aber im Theaterstück wurde er von einem Schauspieler mit nordafrikanischen Wurzeln gespielt.
Ja, cool. Das gefällt mir. Mir gefällt es schon, weil es erstmal dich... Ich glaube, der erste Ansatz ist da so, wieso hat denn der jetzt eine andere Hautfarbe? So, du wirst erstmal aus dem Konzept gebracht, oder?
Ja, also, naja.
Oder läuft es so, dass du einfach sagst, das sind Schauspieler und Schauspieler spielen ihre Rollen und es kommt nicht darauf an, wie sie aussehen, sondern es kommt darauf an, wie sie spielen.
Richtig. Ja, also ich habe mich da, auf völlig andere Sachen konzentriert. Mir war es tatsächlich nicht aufgefallen. Also es hatte mich nicht gestört. Also ich will noch nicht theatralisch sagen, ich sehe keine Hautfarben, tue ich durchaus. Also kann sich ja keiner von frei machen. Aber das war mir wirklich nicht aufgefallen, weil mir so viele andere Sachen aufgefallen sind. Zum Beispiel, dass der Kommandant des U-Bootes, dass der Darsteller zu alt war. Das hatte mich furchtbar gestört. Na, dass der so um die 40 war.
Ja.
Was ja nicht nur ahistorisch ist, sondern was die ganze Geschichte auf den Kopf stellt.
Mhm.
Ja, es ging bei der Tragik ja, also bei der Tragik, bei der Aussage der Geschichte geht es ja gerade darum, dass es sich da um sehr, sehr junge Männer handelt,
ja,
die
ja.
da zur See fahren. So. Und der Kriegsberichter, der war jung. Ne? Der war jung, der war dynamisch, der hatte eine große Klappe, der war genauso wie der Kriegsberichter im Buch dargestellt wird.
Mhm.
Also richtig gut. Jetzt, das war jetzt nicht nur die Leistung des Schauspielers oder des Regisseurs, das ist auch die Leistung des Autors des Stückes. Ne?
Ja,
aber der war richtig gut und der hat mir richtig gut gefallen. Aber dann nach dem ersten Drittel wurde eben das Stück unterbrochen und dann trat der Schauspieler nach vorne und dann hat er eben erzählt, dass er nordafrikanische Wurzeln hat. Das hat man ihn auch angesehen. Also da brauchte man nicht viel Fantasie. Und dass er in dieser Zeit von dem Regime, für das die Wehrmacht gekämpft hat, vernichtet worden wäre. Mhm. Also das hatte er dann auch in so einem kleinen Intermezzo problematisiert. Also es wurde ganz sehr, sehr gut eingearbeitet. Also das war gut. Ja. Das war ein sehr guter Kommentar, sehr wichtig. Und dann ging das Stück auch weiter. Aber bis dahin war mir das als solches nicht bewusst. Also das kann aber, ich will aber jetzt, ich glaube, das liegt auch daran, weil ich eben gerade bei diesem Stück auf gerade andere Sachen
geachtet Das ist ja hatte. Auch ein Thema, mit dem du sehr vertraut bist. Und insofern
Richtig, hast du
einen anderen Blick drauf.
Richtig, genau. Ich bin nicht der, der da unbelastet, also unbeleckt vorsteht. So.
Ich glaube, das kann auch keiner, nein. Aber wenn andere Dinge dich ablenken oder dich in gefangen nehmen, dann bleibt dafür sozusagen nicht mehr so viel Kapazität. Dann machst du dir darüber nicht mehr so viel Gedanken, ja.
Ja, ja, also das ist, das ist auf andere, hat sicherlich genau der Effekt eingewirkt, den du eben beschrieben hast, dass das irritierend ist. Dass das für die irritierend war. Ne? Aber ich
bin, ja, ist doch gut. Es ist wichtig, die Leute zu irritieren.
Ich glaube, das deutsche Theater irritiert nicht so sehr, wie das deutsche Theater selber denkt, dass es irritiert. Also ich glaube, ich glaube, da wird schon vieles auf Irritation inszeniert und trifft auf ein sehr schwer irritierbares Publikum. Beziehungsweise das Theater versucht nicht mit den richtigen Mitteln zu irritieren.
Ich hatte, ist auch schon wieder eine Weile her, ich bin ja kein Theatergänger. Das hängt auch teilweise damit zusammen, dass ich Theater erlebt habe und dachte, kann ich jetzt nichts mit anfangen, gerade weil Theater sich, wenn es klassische Stücke aufgreift, entweder sagt, wie das ist hier eine Abwandlung des klassischen Stücks oder das ist das klassische Stück, nur anders dargestellt, ja. Oder auch ein eigenes Stück, aber mit Versatzstücken aus bekannten Stücken. Dann fehlen mir die klassischen Stücke oftmals einfach. Ich kenne einzelne klassische Stücke, wobei ich die primär in der Schule gelesen habe. Mhm. Aber ich habe die wenigsten gesehen. Und das, die Form, wo ich Theater klassisch nochmal gesehen habe, war immer mal im Fernsehen. Oder dann später als Film inszeniert, als Kinofilm. Aber ein klassisches Theaterstück wirklich im Theater ist mir nur in wenigen Fällen gelungen. Theatermacher müssen ja irgendwie, ich verstehe das schon, die wollen ein Theaterpublikum ansprechen, das schon alles weiß und kennt und alles schon erlebt hat. Aber dann frage ich mich, okay, irgendwann wollte ich da auch mal reinschnuppern. Die wollten das vielleicht für mich auch mal interessant machen oder auch nicht, vielleicht ja auch nicht. Aber irgendwie haben die mich nirgendwo abgeholt. Und ich dachte auch, okay, wie komme ich da denn jetzt rein? Es gibt ja gar keine Theaterstücke, die zugänglich inszeniert sind. Das ist mir bei einzelnen Shakespeare-Stücken ist mir das gelungen. So, das hat geklappt. Auch wenn die abstrakt oder ein bisschen modern dargestellt waren, versuchten die Theatermacher in den Fällen, so ich glaube im Thalia habe ich zwei Shakespeare-Stücke gesehen, versuchten die das nicht völlig zu verdrehen. Aber zwei weitere Stücke habe ich gesehen, wo ich dachte so, und immer wenn dann, also mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Ich glaube, ich hatte mal von Martaler erzählt, aber ein anderer kriege ich nicht mehr hin, wo ich auch im Theater war und dachte, ich habe keine Ahnung, worauf das jetzt abzielt. Ich glaube, es geht um das, was im Titel stand, aber Und ich will mich aber auch nicht, bevor ich in ein Theaterstück gehe, erstmal das Theaterstück sozusagen durchlesen, um dann zu verstehen, was dann später auftaucht, sondern ich hätte schon ganz gern, dass das für sich stehen kann. Und ich glaube, das Problem gibt es im Kino auch. Du hast, oder in jeder Kunstform. Kunstform möchte sich aufeinander beziehen und Kunstform möchte sich weiterentwickeln. Ja. Aber nur den Bruch, ohne zu nachvollziehbar zu machen, woher sich Dinge weiterentwickeln, das schafft das Theater am schwierigsten, weil du im Kino kannst du ja sagen, oh, ich verstehe nicht, welche 25 Filme hier zitiert werden, deswegen gucke ich mir jetzt mal die Filme an. Aber im Theater geht das nicht, weil das ist immer eine vorübergehende Kunst. In der bildenden Kunst kannst du auch dir die Gemälde angucken, wo du sagst, ah, da stammt das her. Und das ist alles wieder zugänglich. Und Theater ist nicht zugänglich. Also nicht rückwirkend zugänglich. Du kannst nicht sagen, ich verstehe das nicht, ich muss jetzt noch mal mir die alten Sachen angucken. Und deswegen habe ich dann das ziemlich schnell aufgegeben. Und letztens Oh, ist oh, nein, letztens, ich lese ja immer verspätet, deswegen ist es wahrscheinlich schon ein Jahr her, war ein Text im Feuilleton, das ich meistens eher nicht lese, insbesondere wenn es dann um Theater geht, weil da stehen dann wieder irgendwelche Theaterrezensionen zu Stücken, die ich sowieso nie gucke. Da hat ein der Autor eigentlich die deutsche Theaterszene und das moderne deutsche Theater ziemlich verrissen mit
ja.
dem Ansatz, dass es eben nur noch für eine kleine Theaterklüngelgruppe da ist, die weiß, worum es geht. Und alle ja. anderen außen vor lässt, aber sich davon dann gut von irgendwelchen Subventionen finanzieren lässt. Fand ich so ganz, das ist jetzt sehr stark verkürzt und es ging nicht so sehr um die Subvention, sondern eher um das Inhaltliche, was er kritisiert hat. Das fiel mir dann natürlich auch noch auf. Ich bin auch sehr dafür, dass es weiterhin subventioniert bleibt. Also das will ich betonen. Aber ich wünsche mir, dass Theater für eine breitere Gruppe zugänglich ist. Und das fehlt mir tatsächlich.
Ja, also da sagst du was ganz, ganz Wesentliches. Theater in großen Häusern darf nicht für ein exklusives wenig Publikum spielen. Mhm. Na, das darf Theater in großen, sollte Theater in großen Häusern, sollte groß inszenieren, damit viele Leute reingehen in die großen Häuser. Mhm. Ich habe ja eine Theaterrevolution miterlebt in den Mitte der 90er Jahre. Da hat ein Theater, ja, Regisseur war es eigentlich gar nicht, sondern hat ein Herr namens Franz Wittenbrink, der kam eher von der Musik her. Mhm. Der hat begonnen, musikalische Revues zu inszenieren im Schauspielhaus. Das erste Stück dieser Art, oder war vielleicht das zweite, aber das erste richtig erfolgreiche dieser Art war Sekretärinnen. Da war ein Büroalltag dargestellt mit, ich glaube, 6 Sekretärinnen, dargestellt von etablierten Schauspielerinnen des Schauspielhauses. Mhm. Und die haben nicht miteinander gesprochen, die haben nur gesungen.
Okay.
Also, und zwar auch nicht irgendwelche Opernlieder oder irgendwelche Dialoge gesungen, sondern Schlager haben sie gesungen. Schlager, Volkslieder, Rocksongs. Und zwar nicht nur gesungen, sondern auch getanzt. Na, also die eine hat sich über den Chef geärgert. Also die eine wurde zum Chef gerufen und kam dann raus und war völlig aufgebracht und hat dann Respect von Aretha Franklin gegen die Tür gesungen, gegen angesungen, auf der dann einfach nur Chef stand. Ne?
Ja.
Man hat genau gewusst, was da drin passiert ist. So. Mhm. Und dann hat eine hat so ein bisschen war so ein bisschen verträumt und hat dann fahr mich in die Ferne mein blonder Matrose gesungen und hat da irgendwie so ein Eisbären, die sie auf dem Schreibtisch hatte, gestreichelt. Und man wusste auch genau, worum es geht. Ne? Und dann, die anderen haben so ein bisschen darauf reagiert. Das war das erste große Singspiel von Franz Wickenbrink, Sekretärin, ich glaube 96 oder so. Und das Schauspielhaus war ausverkauft. Mehrmals.
Ja.
Also monatelang ausverkauft. Mhm. So, und davor war das Schauspielhaus immer so, hat so rumgedümpelt.
Genau.
Und dann haben sie mehrere von diesen Abenden gemacht. So, und das ist eben, man kann darüber die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und man kann an der Menschheit verzweifeln, wie dumm und primitiv sie ist, aber das bringt Leute ins Schauspielhaus.
Ja.
So. Und das ist nun mal ein großes Haus und das ist schweineteuer. Und wenn da jetzt ständig Marthaler seine Ego-Ensemble-Entzündungsorgien veranstaltet, da gehen dann halt nicht so viele Leute hin. Ne? Da gehen dann einmal die Leute hin, die das interessiert. Und dann werden da Schulklassen hingezwungen und zum Schluss sitzen nur noch die Verwandten der Schauspieler da. So, und das ist auch noch teuer, ne? Wenn Marthaler irgendwas macht, dann wird da riesen was aufgefahren auf der Bühne und die ersten 3 Reihen werden mit Schweineblut beträufelt. So, was ich sagen will ist, man darf gerne modernes Theater machen, aber dann in kleineren Theatern. Ne? Dann macht das nicht in so 1500 Leute Theater mit 3 Rängen und 10 Logen, sondern macht das in einem kleinen Theater, wo so 300 Leute reinkommen. Das ist dann nicht so teuer.
Ja, so, ja.
Ne? Und macht in den großen Theatern das, was die Leute sehen wollen, gefällt, wie Shakespeare gesagt hatte.
Ja, das trifft es sehr, sehr gut. Es muss ja auch nicht anspruchslos sein, das erwartet ja auch keiner und auch nicht ich. Also es kann meinetwegen auch mal leichte Kost sein. Ich weiß nicht, ob mich jetzt, so wie du Sekretärinnen beschreibst, ob mich das gereizt hätte. Vielleicht klingt das jetzt zu leicht im Kontrast. Aber ich halte,
weiß ich also nicht. Also es ist tatsächlich, es ist, ich habe es vielleicht leicht erzählt, es ist nicht leicht. Okay. Also es war schon hohe Schauspielkunst. Das ist eine Frau, die hat ein Kostüm, ja. die kann einen Schreibtisch bespielen und kann fünf andere Frauen bespielen oder muss sie auch. Mhm. Und dann hat sie ein Lied, was aus einem völlig anderen Kontext kommt.
Ja, okay.
Mhm. Und dann muss sie klar machen, was bin ich, wovon träume ich, wo will ich hin, wo komme ich her, welche Laune habe ich gerade, wie stehe ich zu der, wie stehe ich zu der anderen, wie stehe ich zu der da drüben. Das muss sie alles klar machen mit diesem einen Lied und mit vielsagenden Blicken oder so. Nein, Sekretärin war nicht leicht. Operette ist leichter, weil in der Operette hast du halt ein Stück, das auf die Situation zugeschnitten ist. Mhm. Ja, da kommt erst der eifersüchtige Typ und sagt, du hast mich betrogen. Und dann singt die Frau, nein, habe ich nicht. So, und das, ja, ja. Da trägt genau, das Lied die Szene. So, richtig. Aber stell mal irgendwie, du hast mich betrogen da mit Der goldene Reiter von Joachim Witt.
So, dann ja, bist interessant. Du schon
Schauspieler. Ja. Also das ist nicht seicht. Also das Vergnügen entstand aus dem, was die Schauspielerinnen mit den ihnen gegebenen Mitteln machten. Und das war
richtig. Also die Schauspielkunst war eigentlich da das Besondere und nicht so sehr das Stück selbst, klingt das für mich jetzt so. Sondern was mach ich?
Ja.
Wir stellen hier 6 Schauspielerinnen hin und geben denen dieses Set an Möglichkeiten. Und dann sollen sie sich draus aussuchen und daraus sowas Sinnvolles machen und es soll toll sein. Okay, richtig. Cooler Ansatz. Dann doch noch eine Sache. Wir hatten ja viele Songs immer aus den 80ern. Letztens bin ich doch tatsächlich wieder auf die 90er gekommen. Und zwar. Ja,
auch eine schöne Zeit eigentlich.
Ja, da gab es tatsächlich auch eine Vielfalt, wie mir in letzter Zeit wieder so ein bisschen ins Gedächtnis gekommen ist. Eine Vielzahl an Musik. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Manchmal taucht sowas ja im Kopf plötzlich auf. Ich dachte an die Cranberries, die ich schon viele Jahre maximal vielleicht noch mal im Radio gehört hatte. Und habe so ein bisschen recherchiert über die Entstehung der Cranberries und dass sie erst noch mal einen komischen Namen hatte, aber schon immer was mit Cranberries. Dann haben sie sich irgendwie verkürzt auf The Cranberries. Hatten die Sängerin, sie hatten vorher irgendwie einen ungeeigneten Sänger, der gesagt hat, nee, er hört auf und er kann das auch gar nicht so gut, aber nimmt die da mal. Die O...
Ja.
O'Hara? Nee, O... ist egal.
O'Royden.
O'Royden.
Ja.
O'Royden. Und ja, hab mir dann einfach wieder ein paar Stücke angehört und dann kam mir in den Sinn, ja, Zombie, ist ja auch deren bekanntestes, dreht sich um den Nordirland-Konflikt. Stimmt. Das Thema hatten wir ja auch am Wickel immer mal wieder. Aber ich habe tatsächlich nicht so genau Zombie in your head und so, aber die genauen Hintergründe und was das, worauf das abzielt, das könntest du mit deinem Nordirland oder mit deinem Irlandwissen und mit deinen Englischkenntnissen mir vielleicht noch ein bisschen besser darstellen.
Ja.
Kennst du den Song? Also wenn ich das jetzt so sage?
Ja, ich kenne ihn recht gut, ja. Mhm. Also Zombie hat jetzt nichts mit den Untoten zu tun, die Gehirne fressen.
Das hatte ich schon verstanden.
Aber es geht.
Das ist eher eine Metapher.
Aber es geht darum. Es ist eine Metapher, eine mehrschichtige Metapher. Es geht tatsächlich darum, dass ein Gehirn gefressen wird. Nämlich ein Gehirn wird gefressen von den Träumen vom Nordirland-Konflikt. Und zwar nicht nur vom Nordirland-Konflikt, sondern vom gesamten Irland-Konflikt. Mhm. Der Irland-Konflikt ist ja der Kampf gegen England. So, und das ist relativ identitätsstiftend für Teile der Iren. Und problematisch wird es da, wo es in einen Kult umschlägt, ne, wo es identitätsstiftend ist, wo man sich dadurch definiert, dass man gegen England aufsteht, dass man immer wieder Trouble macht, dass man versucht, dass Nordirland sich abtrennt von England und wieder zu sich an Südirland anschließt, was viele Probleme machen würde, ne, weil das mittlerweile zwei unterschiedliche Länder sind. Aber es gibt Leute in Irland, die davon immer reden, die immer sagen, ja, Mensch, denk daran, an unsere großartigen, an die Helden von 1916, ne? Darum
genau.
Geht's. It's the same old team since 1916.
1916
war 1916? Der Osteraufstand.
Ja.
Der sogenannte Osteraufstand, da haben irische, ja, Patrioten, Freiheitskämpfer, die haben das Post Office in Dublin besetzt. Mhm. Damals gehörte eben ganz Irland zu Großbritannien und haben da versucht, eben die Freie Republik Irland auszurufen. Ihnen war aber klar, dass das nichts wird. Ne, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Das haben sie nur, also es hatte keine strategische Bedeutung. Die wurden da relativ schnell besiegt von den Briten. Das haben sie aber gemacht, um ein Zeichen zu setzen, dass es geht.
Mhm.
Ja, dass man da anknüpfen müsste und da weitermachen müsste. Und tatsächlich haben sie es ja nachher auch geschafft. Also die Leute, die da in diesem Post Office mitstanden, Eamon de Valera und Michael Collins zum Beispiel, die haben dann nachher Irland in die Unabhängigkeit geführt, allerdings nur Südirland, Nordirland ist bei Großbritannien geblieben und der Konflikt schwelte weiter. Das war 1916, der sogenannte Osteraufstand.
Ja.
So, und dieses Erinnern daran und jungen Leuten zu erzählen, Mensch, du musst auch ein Rebell sein, das sind unsere Vorbilder. Steh auf für unser schönes Irland gegen die Engländer. Denk daran, wie sie uns unterdrückt haben mit ihren Tanks and their bombs and their guns and their bombs. Na?
Mhm.
Denk daran, wie sie uns unterdrückt haben. Du willst doch auch so kämpfen. Du willst doch auch so ein Rebell sein. So, und wenn man jungen Leuten diese Flausen im Kopf setzt, dann kümmern sie sich nicht darum, wirklich zu leben in der Realität, also jetzt, in der Jetztzeit. Dann leben sie das Leben eines Untoten, eines Zombies. Na,
ja.
Dann leben sie in der Vergangenheit. Also so gar nicht so richtig in der Gegenwart. Und das sind diese Zombies. Und das ist die Anklage. Hört auf, diese ganzen Rebel-Songs zu singen. Das war auch eine Bewegung, die eigentlich noch ein bisschen älter ist, ein paar Jahre älter ist. Die Bewegung der irischen Sänger gegen sogenannte Rebel-Songs, also gegen die Lieder, die den irischen Aufstand glorifizieren. So beginnt zum Beispiel eins der bekanntesten Lieder. In Glastonbury, glaube ich, gespielt von U2, Sunday Bloody Sunday.
Genau.
Sunday Bloody Sunday beginnt mit den Worten, this song is not a rebel song.
Genau.
Das ist kein Lied, was den Aufstand glorifiziert. Und Zombie ist jetzt, ich glaube, 10 Jahre später, 20 Jahre
ja,
später.
Ja, circa.
Jedenfalls ein bisschen später.
Mitte der 90er, ne?
Ja, genau. Es ist richtig, es ist so ein bisschen später so. Und das ist einfach die Aufforderung, nein, ihr nicht, eure einzige Identität ist nicht, dass ihr gegen England rebelliert. Ihr habt als ihr noch viel mehr Realitäten. Also meine Realität ist anders, meine Familie ist anders. Alles, was wir sind, sind keine Zombies, aber ihr seid Zombies. Hört auf damit.
Mhm.
Das ist die, und deshalb ist es auch so anklagend und so dröhnend und so, dass also sie schreit das ja richtig heraus.
Also sie hat aber auch sonst in ihren Stücken eine ganz eigenartige, sehr markante Stimme. Also es ist wirklich schon, sie ist ja gestorben.
Ja.
Das fand ich immer sehr, ja, war schon eine ganz besondere Frau und auch eine ganz besondere Band. So, hat die 90er mitgeprägt, ja.
Fantastische Sängerin und diese Aussage ist eben auch sehr richtig, denn viele der Probleme, die auch wir jetzt haben, und es ist meistens ja eine konservative Revolution, also es ist ja meistens eine konservative, nicht Revolution, aber Attitüde, so an das früher zu denken und Leute dazu aufzurufen, zu agieren, wie die Leute früher agiert haben, sich die als Vorbilder zu nehmen. Ja, das ist ja meistens ein konservativer Grundgedanke. Und das ist ja tatsächlich auch etwas, was auf der Welt die meisten Probleme macht. Ne? Dieses Denk doch mal daran, welche Ungerechtigkeiten uns, also welches uns auch immer gemeint ist, ne, von denen da, also wer die denen denn sind, ne, wer die denen auch immer sein mögen, vor 60, 80, 100 Jahren widerfahren ist.
Ne? Genau.
Da haben sie uns das Land geklaut und da haben sie den Fluss vergiftet und da haben sie das Dorf abgebrannt. Wir müssen uns rächen. Mhm. Und zwar jetzt. So. Und das ist ja das, woraus auf der ganzen Welt die meisten Probleme entstehen.
Und auch aus dem Problem dann halt gerne Kriege, ja.
Mhm. Aus dem Problem dann Kriege. Und sie sagte, junge Leute, lasst euch das nicht gefallen, lasst euch nicht von den alten Zombies einreden, dass ihr deren Kämpfe führen müsst. So, und das sind ja meistens junge Leute, die sterben, ne? Mhm. Ob das nun bei den radikalen Islamisten sind oder bei irgendwelchen rechten Milizen oder bei irgendwelchen sozialistischen Milizen in Zentralafrika, das sind ja immer junge Leute.
Ne? Ja, ja.
Tja. Brandaktuell.
Passt auch sehr gut eigentlich zum Rest der Sendung. Also auch bei uns sollten die Zombies zurückgeschlagen werden. Sehr gut. Ja,
recht. Lieben Dank. Genau. Beziehungsweise, ja, sehr, vielen Dank für die Frage. Das hat Spaß gemacht.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne an vzzzpodcast auf Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.